willkommen zu Folge 188 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute in der Aufnahme spreche ich mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und mit Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich habe mir erstmal alle Tabs, die ich gerade aufgemacht hatte zur Vorbereitung, alle mit einem Klick erstmal geschlossen. Das ist super. So wie die Zweitliga-Hoffnungen der Fortuna geschlossen worden sind in den letzten Wochen, da habe ich meine Tabs geschlossen. Mit einem Klick. Nein.
Ja, aber auch da will ich sagen, nicht die Nerven verlieren. Nicht die Nerven verlieren. Mund abputzen.
Und schmeiß den Computer gleich hier aus dem Fenster.
Einfach, ne? Next Ding. Einfach Ruhe bewahren, weiter stabil hier in der Aufnahme weitersprechen, im Hintergrund die Tabs wieder öffnen und in der nächsten Woche mit neuem Mut weitermachen. Und auch also, jetzt in der Aufnahme eigentlich schon noch mit neuem Mut weitermachen.
Das ja, ist ja auch Tab-Pause nächste Woche. Also, ne? Jo. So, Freunde.
Ja, ich glaube, ne, wir werden auf jeden Fall klären müssen, ob wir uns gerade im kompletten Desaster befinden oder ob das alles nur halb so wild ist rund um die Fortuna. Da gibt es ja derzeit durchaus verschiedene Meinungen, war auch gestern im Stadion ganz schön so mitzubekommen. Dass die einen es da so sehen und die anderen vielleicht ein bisschen anders. Und das werden wir jetzt tun und werden halt den Status der Fortuna besprechen, die gestern im Topspiel, im vermeintlichen, gegen den SC Paderborn ein 1:1 geholt haben in einem Spiel, das ja zumindest, glaube ich, für den neutralen Zuschauer mit Sicherheit kein Topspiel gewesen ist. Ihr habt das Spiel wahrscheinlich beide bei euch auf der Couch verfolgen können, oder?
Jo. Das ist richtig. Ich frage mich ja nach dieser Einleitung, die du gesagt hast und nachdem, was du letzte Woche gesagt hast, ob die Fortuna in einer Identitätskrise ist, frage ich mich, ist für mich die Frage dieser Podcast-Aufnahme, ob nicht die Fortuna, sondern auch wir als einstiger Pessimisten-Podcast nicht in einer Identitätskrise sind. Aber das wird sich dann vielleicht in den nächsten 30 Minuten plus X aufklären lassen, wohin wir die Fortuna besingen, nach unten oder nach oben oder da, wo sie jetzt gerade steht.
Ich habe direkt einmal eine Nachfrage an euch. Ihr habt es ja am Fernseher verfolgt. Ich war im Stadion. Hat man was davon mitbekommen, dass man dieses Rotlicht ins Stadion gezaubert hat? Also dass halt quasi die Tribünendächer halt in so ein Rot getaucht waren. Das war ehrlicherweise für so ein Abendspiel, fand ich das irgendwie eine ganz stimmungsvolle Sache. Irgendwie das dadurch, ne, das gehört wahrscheinlich eben zu diesen verschiedenen Maßnahmen, die man halt mit der Stadionbetreibergesellschaft ausgehandelt hat, dass man halt irgendwie rund ums Stadion und im Stadion selber vielleicht irgendwie ein bisschen mehr auf diese Fortuna-Identität halt irgendwie hinweisen kann und das finde ich einfach nur so ein grauer Klotz halt irgendwie ist. Also auch außen hängen mittlerweile irgendwie zwei oder drei größere Plakate, Banden, wo irgendwie nochmal Fortuna draufsteht und so, aber gerade jetzt das mit dem Licht für dieses Abendspiel fand ich jetzt eine sehr eindrucksvolle Sache, fand ich irgendwie eine sehr, auch eben eine ganz, ganz, ganz gute Sache, weil man da wahrscheinlich irgendwie mit relativ kleinem Aufwand irgendwie dafür sorgt, dass du halt dann einfach dann ja eben das ganze Stadion in diese Fortuna-Farbe halt tauchst und das macht dann schon irgendwie auch ein bisschen was her und gibt dann halt irgendwie wirklich mal so ein bisschen den Eindruck, dass man halt eben auch weiß, wer da irgendwie gerade spielt.
Ne, habe ich nichts am Fernseher mitbekommen. Was ich eher mitbekommen habe, ist, dass im Gästeblock es ganz gut gebrannt hat und deshalb auch sehr nebelig war. Aber ansonsten habe ich nichts mitbekommen, was neu an der Stadion-Atmo ist.
Aber hast du, ich habe ein bisschen zu spät zugeschaltet, weil hier noch gewisse Haushaltsmitglieder nicht schlafen wollten, so wie sie das sollten, gemäß ihres Alters. Denn die Choreo für Marita Spengler gezeigt im Fernsehen,
ja,
oder gezeigt. Die verstorbene Zeugwärtin, das ist gut. Ja. Ja, das haben wir, glaube ich, letzte Woche nicht nochmal erwähnt, aber hier sei hiermit aber natürlich auch nochmal gewürdigt. Im Alter von 74 Jahren verstorben, nach sehr, sehr langer Arbeit für die Fortuna aus Düsseldorf. Und da ist so eine Würdigung am Spieltag natürlich auch schön und angemessen. No.
Richtig.
Ob jetzt im roten Licht oder auch ohne.
Ja, absolut. Und hat wirklich dann ja irgendwie auch einen guten Rahmen gesetzt irgendwie für dieses Spiel. Auch wenn jetzt natürlich nicht allzu viele Leute da waren, war es halt trotzdem stimmungsvoll. Also wirklich auch überraschend stimmungsvoll von Paderborn, die da ordentlich was abgebrannt haben. Also habe ich auch, glaube ich, von denen so ehrlicherweise noch nie gesehen. War irgendwie ganz nett. Und ja, dann konnte es halt irgendwie auch schon losgehen mit diesem Spiel, wo ja wirklich dann auch einiges auf dem Spiel stand. Ich meine, wir wissen alle, wie die Tabelle aussieht. Wir wissen auch alle, wie die Tabelle heute aussieht, dass sich einfach 12 Teams im Aufstiegskampf befinden. Da ist halt einfach jeder Punkt und gerade, wenn es dann irgendwie noch gegen einen direkten Konkurrenten geht, einfach unfassbar wichtig. Und
also es geht ja jetzt demnächst immer nur noch gegen direkte Konkurrenten, so wie sich die Tabelle momentan liest. Also
ja. Genau. Auch schon wieder so positiv geframed, das ist eigentlich ein gewonnener Punkt.
Ja, ja, und dann auch noch meine messerscharfe Analyse dazu, dass halt jeder Punkt besonders wichtig ist. Das ist wirklich der Qualitätsfokus, das ist die Qualität, die Leute erwarten, wenn sie hier unseren Podcast einschalten. Immerhin hatten wir ja wirklich auch, glaube ich, ganz gut vorausgesagt, wie man wahrscheinlich auf Fortuna-Seite halt dieses Spiel angehen würde, nämlich indem man wieder eher auf eine defensive Aufstellung geht. Wir hatten ja sogar vielleicht, glaube ich, wir hatten das sogar auch on air gemutmaßt, dass man über Cello nachdenken könnte, wenn er wieder fit ist. Ja. Genau, das ist dann letztendlich passiert. Lundahl ist wieder hinten rein rotiert und sodass Zimmermann halt dann neben Cello auf der Doppel-6 spielen konnte. Rossmann wieder zurück rein rotiert für Van Brederode und ansonsten einfach, glaube ich, eine Aufstellung, wo einfach ganz klar war, auch dadurch, dass eben Johannesson den offensiven Part gegeben hat im Mittelfeld für Appelkamp, dass es da wieder darum ging, wieder zu dieser alten Identität zurückzufinden von Anfang der Saison, wo man halt einfach stabil war und enge Spiele für sich entscheiden konnte, aber eben halt vor allen Dingen erstmal den Augenmerk darauf gelegt hat, dass es halt enge Spiele waren und keine wilden Spiele.
Das Problem ist, dass halt nicht nur wir das erahnt haben, sondern auch der Paderborner Trainerstab. Und die haben dann die ganze Woche gesungen, wir machen da nicht mit, wir machen da nicht mit, wir stellen uns auch hinten rein und lassen der Fortuna mehr Ball und so weiter und so fort. Und das Resultat war eigentlich ein sehr ansehnliches Fußballspiel mit kaum Torchancen. Ja. Und was irgendwie frustrierend war, glaube ich, also was heißt glaube ich, weiß ich auch für diejenigen, die hofften, dass die Fortuna neben Stabilität auch nach vorne vielleicht den ein oder anderen Akzent setzen würde, könnte, was nicht unbedingt der Fall war.
Ja, es war so ein bisschen, beide wollten den anderen das Spiel überlassen und so, dass sich dann doch der Ballbesitz ja auch bis zur Pause relativ ausgeglichen erstmal. Also ganz lange Zeit war es wirklich um die 50-50. Also ja, defensiv geführtes Spiel, aber im Prinzip im Defensivverhalten mit dem Anlaufen und so ist auch eigentlich ja auch lange Zeit nichts angebrannt, aber umgekehrt halt auch nichts nach vorne passiert. Mir ist noch in der ersten Halbzeit, wenn wir jetzt nicht so durchs Spiel gehen wollen, aufgefallen, wenn was probiert wurde, dass ich das Spiel von Fortuna sehr linkslastig fand. Also ganz häufig wurde Rossmann gesucht, der dann am Ende auch mit seinem Latein irgendwie nicht mehr weitergekommen ist.
Nee, war die einzige, was war die offensive Spielidee, weiß ich nicht. Aber das Einzige, was halt das war allen dann irgendwann klar, irgendwie was bringen kann, ist, dass Rossmann an Spielern vorbeiläuft mit hohem Tempo. Ja. Auf der anderen Seite ist wenig gegangen. Ja. Lundahl war bemüht, aber ist natürlich jetzt auch nicht so sein Spiel ohne Zimbo da, der in der Mitte den Laden dicht gemacht hat. Entschuldigung. Also ja, es war schon stabil, aber es war nicht mehr mit so einer Selbstverständlichkeit stabil, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich denke immer noch an diesen Kopfball da vom Torfürsten in der ersten Halbzeit zurück, wo er sehr viel Platz hatte und
aber das war doch eigentlich das Einzige.
Also ja, ich
glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ja, also ich glaube, wenn man irgendwie so diese ganzen Chancen, die halt Paderborn hatte. Und das ist ja wirklich auch keine super schlechte Mannschaft. Und die kommen irgendwie auch aus einer guten Phase. Ganz im Gegensatz zu Fortuna, wenn man das irgendwie alles zusammenrechnet, dann nimmst du doch eigentlich diese gesammelte Zahl an Chancen, die der Gegner da hat, und hättest am liebsten, dass der Gegner in jedem Spiel diese Art von Chancen hat, weil dann wirst du halt die meisten dieser Spiele gewinnen, ehrlicherweise. Und
ja, weil, nee. Du wirst die meisten dieser Spiele, wenn du Fortuna so spielt, wie sie gespielt hat, halt 0-0 spielen.
Ich rede nur über die Qualität der Chancen.
Defensive, okay. Ja, okay.
Also, das ist erstmal gut. Und ehrlicherweise, und ich glaube, das haben wir, oder das habe ich vielleicht auch gesagt am Ende der letzten Folge, ist das für mich das in dem Spiel gewesen, worauf es am allermeisten ankommt, dass du halt. Dass es natürlich wünschenswert wäre, wenn du so viele Punkte wie möglich holst in so einem Spiel, aber dass du einfach sehen musst, okay, wir haben jetzt wirklich viele schlechte Spiele hinter uns, wo wir auch wenig Punkte geholt haben. Du hast nur diesen Sieg gegen Regensburg und den kannst du eigentlich rausrechnen. Weil die wirklich, ich meine, also das war erstens noch das Regensburg unter Joe Enochs und auch, ich glaube, jetzt unter dem neuen Trainer. Das ist fast ein Streichergebnis, ehrlicherweise. Und wenn du das rausstreichst, dann siehst du, dass wir aus sehr, sehr vielen Spielen kommen, wo wirklich nicht viel funktioniert hat und wo man eben auch sehr instabil hinten gewesen ist. Und deswegen war mir wirklich eigentlich am wichtigsten, natürlich neben einem Ergebnis, dass man in diesem Spiel sieht, dass man halt wieder mehr zu dieser Identitätsstabilität halt irgendwie zurückkommen kann, so dass man sich einfach wieder etwas sicherer fühlt in dem und so dass du halt wieder ein kleines Fundament hast und auf dem kannst du dann halt irgendwie halt langsam wieder aufbauen, weil ich glaube, so dieser, gerade auch speziell dieser Schockmoment in dem Kaiserslautern-Spiel, wo man halt gesehen hat, okay, auch wenn wir halt irgendwie besser sind, wenn wir uns halt kleine Fehler erlauben, verlieren wir dann halt irgendwie so ein Spiel trotzdem. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit der Mannschaft gemacht. So die Spiele davor, da könnte man noch sagen, ja gut, jetzt ist es halt irgendwie mal gegen uns gelaufen, vorher sind ein paar Spiele für uns gelaufen, aber ich glaube, dieses Kaiserslautern-Spiel ist wirklich ein großer Schockmoment gewesen und von dem musst du dich jetzt halt irgendwie immer noch ein bisschen erholen und dass du jetzt da so ein Spiel halt abgeliefert hast, wo du halt so wenig zugelassen hast und dann letztendlich dann eben auch mit diesem großen Glücksmoment dann eben ja auch rausgehen kannst und sagen kannst, wir haben halt nicht verloren, weil wenn das natürlich nicht passiert, reden wir absolut anders. Völlig klar. Das ist für mich erstmal was Positives und deswegen möchte ich jetzt nicht in diesen Tenor einfallen, zu sagen, dass man jetzt hier wirklich alles abbrennen muss, sondern es war für mich ein Schritt in die richtige Richtung, dass es natürlich an ganz vielen Sachen fehlt. Ich glaube, Tune hat das ja auch mehrfach angesprochen, an der Leichtigkeit, irgendwie an der, einfach am Selbstverständnis, am Spiel mit Ball ist völlig klar. Das liegt daran, dass halt dem einen oder anderen Spieler, dem das natürlich besonders liegen würde, dass er sich gerade im Formloch befindet, aber das ist auch einfach was Kollektives, ne? Man sieht einfach, dass es allen in der Mannschaft gerade irgendwie unglaublich schwer fällt, irgendwie mit Ball wirklich was zu kreieren und da eben auch als Mannschaft irgendwie so in so einen Flow zu kommen. Und dann muss man, glaube ich, eben, wenn man sich in so einer Talsohle befindet, und für mich ist es eine Talsohle, so da wird es auch wieder rausgehen, muss man das dann einfach so mitnehmen.
Die Identitätskrise dieses Podcasts ist nun vollendet.
Ja. Ich möchte tatsächlich da nochmal drauf eingehen, dass du sagst, das sagt ja Tune in der Pressekonferenz danach. Er sagt ja, die Leichtigkeit kommt zurück durch Erfolgserlebnis, aber im Prinzip ist ja die Nachfrage mit dieser Leichtigkeit Selbstverständlichkeit und dass man wieder ein paar Sachen nach vorne auch funktionieren, gewinnt man ja erst Spiele und das ist dann irgendwie ein Zirkelschlussargument. Also ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen, irgendwann wird das Ganze schon zu unseren Gunsten kippen und dann läuft es auch direkt wieder. Also ich habe tatsächlich Positives gesehen im Spiel gegen den Ball. Und man hat halt es geschafft, Paderborn zu minimieren, aber dass man das als ersten Schritt zu Leistungen, die am Ende dazu befähigen sollen, bis vielleicht zum Ende der Saison oben mitzuspielen, sieht, boah, ich weiß es nicht.
Und ich vor allem würde ich jetzt sagen, man hat halt geschafft, Paderborn zu minimieren. Ja, Paderborn wollte doch so spielen. Mhm. Also ich würde nämlich auch sagen, ich verstehe, was du sagst, Lou, und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen und vielleicht auch mittragen. Aber wir reden hier, wir sind am 12. Spieltag. Und dann kannst du sagen, ja, natürlich muss man irgendwie reagieren auf die letzten Spiele, wo halt das Ergebnis zum Teil schlecht war, wo halt die Stabilität, die man am Anfang hatte und die halt ein bisschen die Punkte auch reingebracht hat, gefehlt hat. Aber ich kann Frustration sehr gut nachvollziehen, ob wie man die dann halt kundtut und was man dann im Großen und Ganzen daraus zieht, ist vielleicht eine andere Sache, die halt sagen, wir sind am 12. Spieltag, die Mannschaft hat jetzt eine gewisse Zeit gehabt und wir sehen aber halt, dass mit Ball oder halt allgemein offensiv ist nicht mehr so funktioniert. Es ist halt natürlich auch schwierig, Paderborn hat sich halt eine Fünferkette brutal verteidigt, da war halt auch gar kein Platz. Ist so, ja, ist auch, ne, aber da kann man auch gegen Preußen, da habe ich das ja auch nochmal quasi auch ein bisschen entschuldend für die Mannschaft gesehen. Aber man hat nicht gesehen, wie das eigentlich werden soll. Und ja, es geht natürlich, das hat, glaube ich, Tune auch gesagt, und das stimmt, im Zweifel wurde sich immer nach hinten umgedreht. Der Fortuna kriegt den Ball und richtig, man sieht, er hat anderthalb Optionen, eine halbe Option nach vorne und eine ganze Option nach hinten. Er nimmt immer die nach hinten. Jedes einzelne Mal. Und das ist frustrierend. Du hast aber auch keine Spieler mehr, die halt aufdrehen können. Hast du halt einfach nicht. Johannes so ein bisschen, aber das ist eigentlich nicht unbedingt seine Rolle. Du hast halt keinen Tanaka mehr, der das immer gemacht hat, wo es eine Bewegung war. Und das ist frustrierend zu sehen. Das ist sehr, sehr frustrierend zu sehen. Und da muss man nicht pfeifen, wenn der Ball dann hinten zu Kastenmeier kommt. Aber wenn man halt sieht, dass die erste Reaktion der Mannschaft immer ist nach hinten, dann ist das frustrierend. Am 12. Spieltag, wo man halt schon Erfolge gehabt hat in der Saison.
Ja, ich glaube, dass ich weniger stark frustriert bin vielleicht als manche, die da gepfiffen haben, weil wir haben ja hier immer einfach jedes Spiel zerlegt und überlegt, wie war das jetzt eigentlich? Und ich sag mal, wir haben ja auch einfach gemerkt, dass man in den ersten, wann hatte man 20 Punkte? Ja, vor 3 Spielen, also in den ersten 9 Spielen auch wirklich ein bisschen zu viel für die Leistung mitgenommen hat. Und ich habe jetzt so langsam den Eindruck, wir sehen jetzt, dass der Kader halt nicht Anlaufzeit braucht, sondern einfach schlechter ist als im letzten Jahr.
Und ja, damit potenziell ist er auch. In der Spitze ganz sicher.
Ja, ja.
In der Breite ist er das halt aber nicht. Also da können wir vielleicht auch, wenn wir nochmal auf die letzten Minuten des Spiels kommen, vielleicht irgendwie auch nochmal ein bisschen drüber reden. Du hast jetzt schon auch eine andere Breite im Kader und du hast halt dadurch halt irgendwie auch einfach, du hast halt mehr Qualität auf den Flügeln vielleicht sogar. Und natürlich nicht in der Spitze, aber in der Breite. So. Und das ist halt schon was, finde ich, wo was man halt irgendwie nochmal rausstellen kann. Und du hast halt immer noch irgendwie eine gewisse Eingespieltheit und dadurch halt irgendwie auch eine gewisse Sicherheit. Und auch das bringt dir halt eben Erfolg in der zweiten Liga. Und klar, also ich glaube, ich würde ehrlicherweise sehr, sehr viel, glaube ich, an dem nächsten Spiel gegen Elversberg halt festmachen. So, weil wenn man da halt irgendwie wieder in die Erfolgsspur kommt, so, dann kann man völlig zu Recht, finde ich, diesen Spin schieben, dass man halt sagt, hey, das ist halt einfach gerade eine schlechte Phase gewesen. Wir sind aus einer schlechten, ne, also diese Phase zwischen diesen beiden Länderspielpausen jetzt. Es nehmen sich dauernd irgendwelche Mannschaften in der zweiten Liga schlecht. Ja. Also ich meine, guckt euch die Tabelle an, schaut drauf, wie gerade diskutiert wird. Alle Leute sagen, was ist das für eine Liga, wie kann das sein? Ne? Also der 12. könnte in 2 Spielen halt auf Platz 1 stehen, wenn die Ergebnisse richtig laufen. Da sind wirklich, das ist ja kein Witz, das sind wirklich 12 Mannschaften, sind einfach im Aufstiegskampf dabei. Und wenn du dir halt da jetzt irgendwie mal wirklich so eine richtige Schwächephase halt nimmst, und am Ende davon stehst du halt immer noch auf Platz 3, einen Punkt hinter Platz 1. Also ich glaube, im Sommer hätten wir das natürlich, es ist natürlich immer ein sehr wohlfeiles Argument jetzt, aber wir hätten es natürlich im Sommer alle unterschrieben, glaube ich, wenn man uns gesagt hätte, gerade in dieser ganzen Ungewissheit nach der Relegation, ihr steht nach 12 Spielen einen Punkt hinterm Spitzenreiter auf Platz 3, hätten wir gesagt, alles klar, wunderbar, let's go. So, und die Position der Fortuna ist nicht schlecht. Warum wir, glaube ich, so unglaublich frustriert sind, ist halt, weil wir einfach am Anfang halt schon so viele Punkte hatten. Und es durchaus ja auch denkbar war, dass man jetzt halt eben in dieser Phase, gerade jetzt fand ich jetzt auch diese diese vier Spiele, aus denen wir jetzt vier Punkte geholt haben zuletzt, so, da hätte man schon auch eine zweistellige Anzahl Punkte draus mitnehmen können. Einfach anhand von dem, was die Gegner da gegen uns gezeigt haben, ne? Wenn man da halt, wenn man da 100% seines Leistungsvermögens als Fortuna halt abruft, dann würden wir jetzt ganz, ganz anders dastehen. Aber alle Vereine haben halt diese Probleme und gerade wenn sie halt oben an der Spitze stehen, haben sie diese Probleme. Ich meine, Hannover hätte heute auf 4 Punkte davonziehen können auf Platz 2 und lassen sich dann von Elversberg komplett überrollen. So, alle Vereine haben halt diese Probleme und ich glaube, so richtig in Alarmstimmung verfallen würde ich halt wirklich nur, wenn es jetzt nach der Länderspielpause nicht in die Erfolgsspur zurückgeht.
Okay, also wir können ja gleich nochmal ein bisschen über die zweite Hälfte reden, aber ich möchte dir da auf jeden Fall widersprechen, weil ich bin nur frustriert davon, dass die Fortuna jetzt, sag ich mal, nur noch knapp vor Tabellenregionen steht, wo ich sie vor der Saison erwartet habe und sich so ein bisschen bewahrheitet, dass es halt nicht nochmal so eine Saison wie letztes Jahr wird. Also ich bin jetzt nicht überrascht davon, dass man auch mal so eine Schwächephase hat, sondern das bestätigt eher den Eindruck, wo ich vor der Saison die Fortuna auch gesehen habe. Und ich bin leider ein bisschen traurig darüber, dass dieses Überperformen halt nicht dafür gesorgt hat, dass man gesagt hat, boah, jetzt haben wir schon so viele Punkte und jetzt entwickelt sich was. Also erstens möchte ich dir widersprechen beim Punkt Eingespieltheit. Also wir sind jetzt beim 12., bald 13. Spieltag. Da sind die anderen Mannschaften, die im Sommer vielleicht ein bisschen größeren Umbruch haben jetzt die Möglichkeit, da nachgezogen zu haben. Das haben wir am Anfang der Saison immer so schön gesagt, dass man schon noch ein paar Stützen und Eckpfeiler der letzten Saison hat und keinen unendlichen Umbruch hat. Aber mittlerweile durch auch Verletzungen und Ähnlichem und auch, dass jemand mal in sein Formloch gefallen ist. Wie oft haben wir denn jetzt hintereinander dieselbe Startformation gesehen? Also das Argument Eingespieltheit als Hoffnungsschimmer zählt bei mir nicht. Und ich sehe nicht, welcher von den Neuzugängen jetzt ist 12 Spieltage vorbei, wir stehen vor der Länderspielpause und da möchte ich da echt mal sagen, es gibt niemanden, der bisher eingeschlagen ist.
Okay, also da würde ich zum, also ich, du hast bei dem Punkt Eingespieltheit schon recht. Da hast du, glaube ich, einen Punkt. Bei dem Thema Neuzugänge würde ich zumindest bei Tim Rossmann, glaube ich, sagen, dass der eingeschlagen ist. Ansonsten ist es natürlich richtig. Da hätte man durchaus irgendwie sich ein bisschen mehr von vielleicht dem einen oder anderen der Neuzugänge gewünscht. Ich glaube, bei Rossmann kann man das nicht sagen. Der ist schon echt, finde ich, eine super gute Verpflichtung gewesen. Und es ist ja kein Zufall, dass halt jemand wie in Van Brederode, der wirklich auch eine große Qualität hat, dass der halt im Augenblick halt nicht an ihm vorbeikommt.
So, und eine letzte Sache wollte ich noch sagen zu Frustration, die sich breit macht. Da muss ich sagen, stecke ich ja nicht drin. Ich bin ja nun mal leider hier in Berlin und gehe nicht zu jedem Heimspiel. Ich weiß nicht so genau, ob die Frustration genauso groß ist bei den Inhabern einer Auswärtsdauerkarte, weil also die Heimperformance bisher, klar, man kann immer sagen, welche Gegner hat man schon gehabt, aber wir wissen, wie eng diese Liga momentan ist und da sind super viele direkte Konkurrenten. Man steht halt jetzt auf der nach dem 6. Heimspiel oder nach dem 12. Spieltag in der Heimtabelle kurz vorm Relegationsplatz und zwar nach unten die Liga zu verlassen. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil der Unmutsbekundungen, die da im Stadion schon stattfinden, ne? Dass man halt das zu Hause auch bisher nicht so auf die Kette gebracht hat.
Ja, ich glaube, ich würde so eine mittlere Rolle einnehmen. Also ich kann diese Frustrationsmomente nachvollziehen, ob man das dann halt immer, wie man das kundtut auf Social Media und sonst, weiß ich halt nicht, und wie hoch man das halt hängen muss. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, da lassen sich schon Rückschlüsse ziehen und ich würde jetzt Leuten, die sagen, boah, ich sehe da überhaupt gar keinen offensiven Spielplan, so richtig gut widersprechen kann ich denen nicht.
Und also zumindest gestern nicht.
Ja, auch, naja, also
Ja, gestern war ja schon auch ehrlicherweise eigentlich nur ein logischer Schritt in der Entwicklung der letzten Wochen, wo irgendwie immer weniger irgendwie zu sehen war von dem,
ja.
was man da,
also man hat ja,
man da eigentlich, ja, wie man eigentlich zu Torchancen und zu Toren kommen genau. will. Ja,
das ist schon wichtig. Also man kann halt sagen, und man will über die Außen spielen und man hat da eine Tiefe, die ich, also man hat halt Van Brederode und Rossmann links, rechts hat Klaus gespielt, kein gutes Spiel gemacht. Wirklich kein gutes Spiel gemacht und den sehe ich
wirklich?
Aber. Ich fand, der hat kein gutes Spiel gemacht.
Also ich fand, also Klaus hat, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der überragend gespielt hat, wirklich nicht, aber der hatte schon irgendwie ein paar ganz gute Momente und irgendwie, wenn Fortuna mal gefährlich geworden ist oder mal gefährlich aussah, dann war das meistens, weil man halt einen langen Ball hinter den Linksverteidiger geschlagen hat. Und ich meine, das ist halt das Spiel, was Felix Klaus macht, so, ne? Der ist halt jemand, der wenig kreiert. So. Der ist halt irgendwie einfach immer solide und das war halt irgendwie ein solides Spiel. Und ich glaube, was man einfach in dieser Mannschaft, ne, und wenn du, das ist ja eben auch ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass er, glaube ich, ja auch mit Lundahl nicht so besonders harmoniert und generell Lundahl jetzt auch, sie ist halt kein Spieler, der halt dadurch da seine Stärken hat im Spiel nach vorne und indem er da halt irgendwie einen offensiven Flügelspieler unterstützt. Und das gilt ja eigentlich für die gesamten defensiven Außenpositionen der Fortuna, dass das irgendwie einfach alles nicht so richtig passt. Emma und Rossmann harmonieren überhaupt nicht miteinander. Emma ist ja auch wirklich überhaupt nicht wiederzuerkennen gegenüber dem letzten Jahr. Also geht ja fast durch ein ähnliches Formtief, wie das auch Schindler Appelkamp tut. Ich meine, da gibt es natürlich noch Nicolas Gavoury, auf den man vielleicht hoffen könnte, dass er bald zurückkommt. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das war eigentlich in dieser Saison bisher der beste Außenverteidiger, den die Fortuna gehabt hat. Aber auch der ist ja niemand, der dafür sorgt, dass halt irgendwie dein Spiel über die Außen halt irgendwie wirklich gut ist. Und gerade mit diesen Außenverteidigern, wo irgendwie nicht so wirklich viel Gefahr und halt eben auch Unterstützung ausgestrahlt wird, ist ja trotzdem eigentlich der einzige Plan der Fortuna, über Außen zu Tore zu kommen, weil einfach aus der Mitte überhaupt keine Gefahr entsteht. Und das einfach weil, ja auch überhaupt nicht versucht wird. Ne?
Und weil das bisher auch nie bei Daniel Thun der Fall war. Es ging immer über Außenspieler, die wichtig waren bei Thun. Und das ist halt, da würde ich jetzt sagen, zum Beispiel, du musst halt deswegen auch Zimmermann auf Rechtsverteidiger spielen lassen. Du musst ihn zurück auf die Rechtsverteidigerposition spielen, damit er halt da den Taktgeber wieder macht, eben weil die Außenpositionen sonst noch weiter geschwächt sind. Und dann hast du im Zentrum, hast du einen schwächelnden Appelkamp, der eben in einer Position spielt. Du hast einen Giovanni Arc, der noch nicht so weit ist, obwohl er, als er nachdem eingewechselt worden ist, mir sehr gut gefallen hat. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Er hat super offensiv Räume gelaufen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, sonst nicht so schönen Momenten in der zweiten Halbzeit. Aber da hat er auch eine andere Rolle gespielt. Ne, da hat er halt nicht den Aufbausechser gespielt. Und das ist der nächste Punkt. Du hast ja halt gesehen, klar, es ist halt super schwierig gegen so eine Mannschaft, die halt da mit Fünferkette steht und direkt davor halt den nächsten Riegel setzt, halt zu verlagern, was die aber halt machen müssen. Und die haben halt langsam verlagert, immer hintenrum und dann war es zu. Du hast aber auch keinen mehr, der halt eine Verlagerung spielen kann. Du hast halt nicht mehr einen Erdan Boczek, der das konnte. So, da musst du gar nicht über Engelhardt und Tanaka sprechen, die halt noch eine andere, die halt perspektivisch in ein anderes Regal rücken wollten. Du brauchst da halt einfach auch einen Zweitligaspieler, der halt Verlagerung spielen kann. Also, ne, und du hast Johannesson, aber das ist ja auch nicht seine Aufgabe eigentlich.
Der muss ja sowieso schon alles andere machen.
Genau.
Ne? Der ist ja überall nirgendwo zu finden. So, der rennt von links nach rechts und ist halt irgendwie der Alleinunterhalter. Das ist ja eigentlich auch gar nicht seine perfekte Rolle. Ne? Also der wäre ja schon eigentlich eine Reihe weiter hinten als der offensivere Part in der Doppelsechs, glaube ich, besser gecastet. Aber das ist ja im Augenblick überhaupt gar nicht denkbar, dass er das halt irgendwie mal länger macht, wenn man wenn man halt irgendwie aufgrund der Personalsituation und der Form vom einen oder anderen halt einfach dann immer in der vorderen Reihe mit ihm planen muss.
Ja, insgesamt können wir noch von Glück sagen, dass sich Johannesson einfach, dass er immer solide bis ein bisschen besser als solide seine Kilometer abspult, aber auch seine Aufgaben übererfüllt, weil Genau, er an allen Ecken und Enden gebraucht wird.
Und was natürlich auch noch dazu kommt, und das, da kann man halt irgendwie auch die gesamte Saison im Blick nehmen, das, was in der ersten Hälfte halt gut gelaufen ist, geht jetzt halt alles schief. Bei Paderborn, die hatten auch nicht viele Gelegenheiten, das muss man sagen, und hatten die halt so eine Halbchance fast schon geklärt und dann geht das Ding da halt rein. Dass dann der Gegner das 1-0 macht, ist halt einfach, tut dieser Mannschaft nicht gut. Und das finde ich interessant, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt in der Saison, und das ist noch gar nicht so lange her, auch, wie ich finde, nicht aus dem Nichts und nur mit das herbeigewünscht hätten, sondern das fand ich halt irgendwie, da gab es Gründe für, dass man der Mannschaft halt ein Selbstbewusstsein zugesprochen hat. Und das ist innerhalb von sehr kurzer Zeit, ja. Und dafür stehen ja auch diese, ne, man dreht sich immer nach hinten rum, man nimmt immer den Sicherheitspass, aber auch sowas, dass man gegen Preußen Münster nachdem Preußen das 2-0 nicht macht, dann einfach nochmal sagt, so Freunde, das sitzt hier zu, dass man kriegt das Tor dann halt trotzdem. Ärgerlicherweise. Und da ist mir Felix Klaus zum Beispiel negativ aufgefallen, der halt einfach nicht nach hinten gelaufen ist. Der hat halt Blümchen gepflückt auf dem Weg zurück. Und deshalb war die linke die Fortuna rechte Seite halt so offen. Auch wenn das natürlich nicht mehr absehbar war unbedingt, aber der war halt der 30 Meter weg. Immer noch.
Also,
das hat mich sehr wütend gemacht.
Da habe ich speziell nicht drauf geachtet, aber es ist absolut logisch, dass was passiert ist. Und ich würde dir ein bisschen widersprechen, dass nicht absehbar war, dass das gefährlich wurde. Also gerade wenn man...
Ja, das
man
ist ja so noch dramatischer.
Wenn man so ungefähr auf Höhe, also da, wo wir halt standen, wenn man so auf Höhe der, ne, der Eckfahne steht, auf der Seite, wo Fortuna dann diese Ecke draufschlägt, konntest du eigentlich ab dem ersten Moment sehen, fuck, das wird super gefährlich. Und in dem Augenblick, wo nämlich Tim Rossmann halt eben einmal genau das als einer der wenigen macht, was wir uns eigentlich gewünscht haben, sondern der ist nämlich mutig und wählt halt nämlich nicht, als die Ecke rausgeköpft wird, glaube ich, halt den Rückpass zu Kastenmeier, sondern denkt halt, komm, ich kann hier mit meiner Geschwindigkeit und dadurch, dass ich meinen Körper reinstelle, einfach am Ball bleiben und sofort irgendwie den nächsten Angriff einleiten, lässt sich dann aber halt überlaufen und muss eigentlich dann da sofort die gelbe Karte, also das Foul nehmen und die gelbe Karte ist absolut. Weil du siehst, es wird halt gefährlich. So, du kannst dann da, wenn du da faulst, kriegst du eine gelbe Karte, alles gut. Und danach hat dann sogar nochmal, weil du es ja im ersten Moment dann sogar trotzdem nochmal halb verteidigt bekommst, Zimmermann die Möglichkeit, ohne eine gelbe Karte zu bekommen zu müssen, dann faul zu nehmen. Und auch Johanneshorn hat, glaube ich, nochmal kurz Zugriff, stolpert dann aber und ab da kannst du es dann eigentlich kaum noch verteidigen. Und dann hast du eben noch, ja, wir haben es halt alle gesehen, dieses Pech, dass Lundahl den Ball halt genau so abfälscht, dass Kastenmeier halt irgendwie nicht mehr drankommt. Einfach maximal ärgerlich, gerade weil du einfach bisher in dem Spiel dir eigentlich wenige Fehler erlaubt hast, genauso wie aber eben auch Paderborn sich in dem Spiel einfach keine Fehler erlaubt hat.
Ja, aber klar, du hast gesagt, wo man das alles hätte stoppen können, aber ich meine, der Ausgangspunkt ist ja auch, und das ist auch nochmal so, wo wir eher jetzt global über das Spiel gesprochen haben, die Ecke davor, die ist ja auch katastrophal schlecht. Ne? Also es sind ja auch die Standardsituationen, die kommen halt auch in wenigsten Momenten. Also gerade bei so einem Spiel, wo sich der Gegner irgendwie kaum Fehler erlaubt, da könnten ja die Standards irgendwie was sein, was dann dazu führt, dass man das Spiel, dass man in Führung geht. Weil ich bin mir relativ sicher, obwohl nach dem 0-1 war ich mir auch relativ sicher, dass das wahrscheinlich nicht mehr ausgeglichen wird. Aber bei dem Spiel mit den wenigen Chancen hatte ich eigentlich gedacht, wer das erste Tor schießt, gewinnt. Aber ich glaube, wenn die Fortuna das erste Tor da irgendwie durch einen Standard oder so gemacht hätte, dann wäre da Paderborn auch nicht mehr zurückgekommen. Und das ist halt auch schade, weil in so einem engen Spiel und dann auch in so einer engen Liga kann halt auch einfach können gute Standards halt auch einen Ausschlag geben.
Und ja, die und kommen halt nicht mehr. Ja, gut, gegen Preußen, Münster kamen sie halt schon. Ne? Mhm. Also es passieren einfach Dinge nicht mehr, so wie sie halt vor ein paar wenigen Wochen noch passiert sind. Und nicht nur, die sind nicht aus Glück passiert oder weil man halt nur, ne? Sondern auch wenn man halt gute Standards geschlagen hat und die hat dann halt André Hoffmann letzte Woche nicht reingemacht und diese Woche hat halt Paderborn halt alles hoch gut verteidigt. Die haben halt alles rausgekommen. Mhm. Die Fortuna hat ja auch eine Reaktion gezeigt. Sie hat dann also gedrückt auf dieses 1-1 ist es nur trotzdem kaum eine Chance dabei rumgekommen, weil Paderborn hat alles zugemacht, hat jeder hohe Ball war sofort weg. Ja, ob da jetzt wer May stand oder Pejinovic war fast egal. Ja, und man hat ja den Eindruck, die Fortuna hat ganz wenige dieser flachen Bälle in den 16er gespielt. Dann war es mal interessant, um das mal so zu umschreiben. Alles Hohe war weg und deswegen ist dieses Gefühl, es wird eh kein Tor fallen und dass es natürlich ein Eigentor ist, dass es 1-1 ist. Ich glaube, jeder hat dann halt, also nachdem man gedacht hat, okay, das Glücksschwein ist wieder da, dass man hier in der 95. Minute tatsächlich noch das 1-1 macht, weil, glaube ich, jeder den gleichen Gedanken gehabt und der Kommentator hat dann ausgesprochen, ja, auf eine andere Weise hätte die Fortuna auch kein Tor erzielen können hier, also durch ein Eigentor. Ja, das ist so, ja. Aber ja. Es gab ja eine Reaktion. Und das kann man ja so und so sehen. Man kann halt sagen, hey, die Mannschaft kämpft und stellt sich dahin. Oder man kann halt nochmal sagen, ja, selbst wenn sie sich dahin stellt und kämpft und Reaktion zeigt und drückt, kreiert man keine Torchancen.
Ja, es gab auf jeden Fall eine Reaktion und es gab ja auch schon noch irgendwie, es gab, glaube ich, diesen einen Kopfball von Pejinovic, der von der Linie oder vor der Linie dann nochmal weggeköpft wird. Aber nachdem dann nochmal gewechselt wurde und Niemetsch und Van Brederode reinkamen, da kam dann schon nochmal so ein Loch in den letzten 5 Minuten, bevor es in die Nachspielzeit geht, wo dann plötzlich überhaupt es gar nicht mehr zum Abschluss kam. Also so von wegen Schlussoffensive oder Brechstange habe ich da auch nur phasenweise gesehen. So.
Ja, da kam halt so wirklich nichts, das stimmt schon. Und trotzdem ist das eigentlich einer meiner Hauptkritikpunkte, auch irgendwie wieder an Daniel Thun in dem Spiel, dass wieder so lange mit den Wechseln gewartet wurde. Also ich glaube, gerade diesen Doppelwechsel halt Niemetz und Van Brederode zu bringen, das hätte ich mir mindestens eine Viertelstunde früher gewünscht. Einfach, weil du hast halt diese Spieler, die einfach auch nach einer Einwechslung dann die Aufgabenstellung für die Verteidiger verändern können. So, wir wissen doch, dass Niemetz, auch wenn der gestern jetzt wenig gezeigt hat, aber ne, also wenn den halt einfach etatmäßig immer in der 70. für Felix Klaus zu bringen, ist doch absolut in Ordnung. Und auch dann für diese Spielzeit zwischen Rossmann und Van Brederode vielleicht einfach aufzuteilen, gerade wenn Rossmann halt müde gelaufen ist oder halt, wenn du zurückliegst, dann eben diesen Move zu machen, dass du halt Emma rausnimmst und Rossmann dann irgendwie nochmal nach hinten ziehst. Also ich finde, dieses Risiko hätte man wirklich halt früher gehen können, auch weil man ja wirklich sehr, sehr wenig kreiert hat und du hast halt eben jetzt diese Bank, wo du halt viel qualitativer Breite halt eben drauf hast und ich finde, das sollte man wirklich nutzen in so einem Spiel und ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass das Tor dann letztendlich fällt, weil Van Brederode halt eben auf der Seite dann halt immer so verteidigt werden muss, dass dann eben auch die Leute um ihn herum immer mal ein bisschen mehr Platz halt haben, sodass du dann eben dann auch mal eine ganz gute Flanke reinheben musst, weil die Flanke war an sich wirklich gut. Die Flanke war gefährlich. So, ne? Also du in gewisser Weise erzwingst du dieses Tor ja halt irgendwie wirklich dadurch, dass du einfach nochmal in der letzten Sekunde dieses Spiels halt diese gefährliche Flanke mit einer guten Strafraumbesetzung halt irgendwie auf den langen Pfosten spielen kannst.
Ja, das stimmt. Also die Flanke wäre auch ohne das Eigentor gefährlich geworden, aber ja, trotzdem irgendwie so dieses, keine Ahnung, dieser letzte Punch, der hat mir an einigen Stellen dann doch gefehlt. Vielleicht liegt das auch einfach daran, keine Ahnung, dass Paderborn einfach besser verteidigt hat, als ich das wahrhaben will.
Ich fand es schön, dass, also man kann sich darüber ärgern, dass es so wenig Torchancen gab. Man kann sich darüber ärgern, dass die Expected Goals, ich schaue sie gerade nach, 0,57 zu 0,55 steht. Aber man kann sich darüber freuen, dass man gegen Paderborn in der 95. Minute mal einen Ausgleich erzielt hat und dass es nicht irgendwie immer anders rumläuft oder irgendwie nochmal furchtbarer. Weil ich glaube, wenn das jetzt eine Niederlage gewesen wäre, die Stimmung ist ohnehin schon so ein bisschen angespannt, das wäre noch schwieriger gewesen.
Es wäre eine lange Länderspielpause geworden.
Und ich glaube, ich verstehe Frustration oder halt auch Unmut, aber der Appell sollte schon sein, zu gucken, was es denn auch gibt, worauf man aufbauen kann. Und diese ersten Punkte, die man geholt hat, die kamen auch nicht aus dem Nichts. Die kamen nicht aus einer attraktiven, mitreißenden Spielweise, wo man auf einmal sieht, boah, geil, hier, Spieler XY, das ist unser neuer Leistungsträger im Mittelfeld, der nicht Johannessen heißt, und hier über die Außen, und das ist ja eine Spielidee, die gefällt mir gut. Nee, es ist nicht mitreißend, es ist auch manchmal frustrierend, aber so eine Unruhe hilft da halt noch am wenigsten, würde ich sagen.
Ja. Das stimmt, also ich bin auch der Letzte, der jetzt sagen würde, man kann man muss den Kader jetzt schon verdammen. Ich habe die Frage aber trotzdem schon nochmal gestellt, wer euch bisher nach 12 Spielen als Verstärkung wirklich aufgefallen ist. Mir fällt halt, wie gesagt, auch nur Tim Rossmann ein von den neuen Verpflichtungen, die irgendwie gefruchtet haben bisher.
Und zu denen zählt auch David Kownacki. Ja, also muss man auch sagen, er ist natürlich jetzt verletzt, aber.
Ja, stimmt.
Also. Bisher war das auch noch nicht das Gelbe vom Ei, was er gespielt hat. Ne?
Und Vincent Vermey hat leider gegen Paderborn auch schlecht ausgesehen. Klar, die haben da alles rausgeköpft. Also nicht von wegen Neuzugängen, aber ich würde da lieber jetzt momentan einen David Kownacki sehen als einen Vincent Vermey.
Ich glaube, über das Spiel von Marcel Sobotka können wir noch nicht so richtig eine Wertung abgeben, weil das war halt nach einer langen Pause sein erstes. Er war kein Faktor, muss man sagen, aber das heißt nichts für die nächsten Wochen. Ich glaube, bei ihm kommt vielleicht diese Länderspielpause noch richtig. Ne, er hat jetzt ein paar Minuten gehabt, 60.
Er hat tatsächlich keine gelbe Karte bekommen, ne?
Das ist aber ein Problem.
Ja, das zeigt, dass er noch nicht wieder der alte ist.
Und obwohl der Schiedsrichter halt wild gelbe Karten gegeben hat, das muss man mal sagen.
Lag aber vielleicht auch wirklich daran, hat er das? Also ja, also ich sehe, glaube ich, nur zwei gelbe Karten, die Fortuna bekommen hat.
Ja, die waren beide nicht berechtigt.
Keine bekommen. Ja. Aber dass er keine gelbe Karte bekommen hat, lag vielleicht auch einfach daran, dass das Spiel jetzt auch allgemein keins war, dass das so besonders hergegeben hat. Also ich habe gelesen, Paderborn hat in der ganzen ersten Hälfte kein einziges Foul gespielt. Das ist anscheinend auch ein Novum in den Aufzeichnungen in der zweiten Liga. Also das unterstreicht, glaube ich, neben diesen ganzen 0,001 Expected Goals, die es da in der ersten Halbzeit wahrscheinlich für beide Teams gegeben haben mag, was das für ein mitreißender Schlager gewesen ist, besonders in der ersten Halbzeit.
Alles in allem bleibt am Ende, man hat einen Punkt geholt, man steht auf Platz 3 und vor allem war der Punkt leistungsgerecht, aber aus der psychologischen Perspektive natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil er halt erst in der 95. Minute gesichert wurde. Und bleibt irgendwas, was wir jetzt schon für Elversberg festhalten wollen, was wir ändern würden?
Nein, aber ich würde jetzt noch einen kurzen Werbeblock zwischenschieben und darauf verweisen, weil wir es am Anfang der Folge vergessen haben, dass wir im Laufe der Woche auf einen anderen wichtigen Erfolgsfaktor nochmal schauen werden, nämlich auf die Finanzen. Im Hinblick auf die kommende Mitgliederversammlung haben wir nochmal eine Folge aufgenommen mit David, wo es sehr tief in die Zahlen geht. Und wenn ihr schon jetzt schon sportlich nicht so glücklich seid und den Pessimismus in dieser Folge vermisst, gerade von Lou, ich bin irritiert, dann sei doch diese Finanzfolge euch ans Herz gelegt. Das relativiert einige der guten Überschriften, die in den letzten Wochen zu lesen waren, doch erheblich. So viel sei schon mal angeteasert. Aber dazu dann im Laufe der kommenden Woche. Das ist ja aber nur dann für die Mitgliedervollversammlung. Die nächsten Jahre vielleicht entscheidend. Viel wichtiger, da ist für uns als von Spiel zu Spiel guckender Podcast das Spiel gegen Elversberg. Als Finanzen, was ist denn das schon? Millionenlöcher, Schulden. Ne? Kölmel-Deal, Sportwelt und so weiter und so fort. Das sind doch nur Schlagworte. Elversberg, da kribbelt's.
Da kribbelt's auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es jetzt positiv oder negativ kribbeln soll. Also negativ kribbelt es auf jeden Fall, wenn ich sehe Heimspiel. Das Blöde ist, also jetzt auch gerade als jemand, der in dieser Saison bei allen Heimspielen gewesen ist, da war ja wirklich waren bisher weniger Erfolgserlebnisse dabei, als man irgendwie vielleicht hätte hoffen dürfen. Und die Fortuna, ja, tritt ja wirklich auswärts viel, viel besser auf. Jetzt kommt man gerade aus einem Heimspiel. Blöderweise sind 4 der nächsten 6 Spiele weiteren Heimspiele. Also es wäre eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Heimstärke wieder zu entdecken. Wäre wirklich ein sehr guter Zeitpunkt. Und da stehen rein statistisch die Chancen gar nicht so schlecht dafür. Der Twitter-User Exilfortuna hat unbekannterweise uns darauf hingewiesen, oder hat generell, glaube ich, bei Twitter darauf hingewiesen, dass die Fortuna in dem Spiel direkt nach der Länderspielpause unter dem Trainer Daniel Thun eine Statistik von 7 Siegen, 2 Unentschieden und keiner einzigen Niederlage hat. Also zumindest das kann einem ja irgendwie wirklich vielleicht ein bisschen Hoffnung geben.
Und hatte ich damit ordentlich erwischt, muss man auch mal sagen.
Ja, ich hatte mich da vielleicht ein bisschen ungenau ausgedrückt in der Folge letzte Woche. Mir ging es, glaube ich, eigentlich immer darum, dass insgesamt die Fortuna oft halt diesen großen Schritt, den man sich immer erhofft, dass man halt spielerisch in der Länderspielpause halt irgendwie den nächsten Entwicklungsschritt nimmt, dass das halt oftmals irgendwie eher ein Trugschluss gewesen ist. Ich glaube, wir hatten uns das ja auch nach der letzten oder in der letzten Länderspielpause ja gewünscht, dass die Fortuna den Schritt zur Ballbesitzmannschaft macht, und jetzt stehen wir wirklich wesentlich schlechter da, als wir damals in die Länderspielpause reingegangen sind. Also ich sehe mich da schon ein bisschen bestätigt, auch wenn natürlich das ein absolut richtiger Einwand war. Nochmal an den Exilfortun. Also allein wegen des Namens sind wir dem ja schon sehr nah und sehr.
Aber vielleicht ist es auch ein Mythos
gegenüber eingestellt.
Mythos Länderspielpause. Vielleicht stimmt es auch einfach nicht, dass da irgendwas passiert. Und zwar nicht nur bei der Fortuna, sondern bei allen. Das müsste irgendwer da draußen mal überprüfen, wissenschaftlich. Würde mich ein bisschen interessieren, aber ich möchte es selber nicht machen.
Werden wir nicht machen. Falls das jemand tun möchte, sehr, sehr gerne. Freuen wir uns dazu, die Ergebnisse dann letztendlich irgendwann mal zu lesen. Jetzt sind wir der SV ehrlicherweise noch keinen Schritt näher gekommen.
Ich möchte auch nochmal unterbrechen und dann kommen wir zur SV Elversberg. Also der SC Paderborn haben jetzt eine Woche frei, die Jungs, und dürfen in Urlaub fahren.
Von der Mallorca mit Quasenjörg?
Ja, weil die Winterpause so kurz ist. Ach, und so haben die vereinbart, dass die dritte Länderspielpause oder so, nachdem die ersten zwei durchgearbeitet werden, frei ist. Also so viel zur Länderspielpause.
Okay. Ja, wer nicht mit Kwasniok nach Mallorca fahren will, darf ja vielleicht Plakate mit Carsten Linnemann irgendwo aufkleistern. Also da gibt es ja viele absolut sympathische Leute im Umfeld des SC Paderborn, die da bestimmt gute Ideen haben, wie man seine Zeit verbringen kann.
So kommen wir zu Elversberg.
Vor Elversberg. Dass es ein Heimspiel ist, hatte ich, glaube ich, erwähnt. Die SV Elversberg ist mit dem Sieg heute gegen Spitzenreiter Hannover 96 auch in diese riesige Spitzengruppe der zweiten Liga vorgestoßen. Das ist auch durchaus bemerkenswert. Also ich glaube, bis zur 76. Minute stand man bei 23-1 Torschüssen für Elversberg. Also Hannover hat wirklich keine Schnitte gesehen. Das finde ich wirklich... Das ist auf jeden Fall schon interessant, was Trainer Horst Steffen da mal wieder seine Mannschaft hat auf den Rasen zaubern lassen. Und das schafft man vor allen Dingen ja auch eher untypisch vielleicht für so eine Mannschaft mit eher einem etwas kleineren Budget und so einem Underdog, dadurch, dass man vor allen Dingen offensiv einfach sehr, sehr gut auftritt. Und was uns dann aber eben wieder ein bisschen mehr Hoffnung geben kann, ist, dass Elversberg seine Punkte größtenteils zu Hause holt oder eben vor allen Dingen zu Hause viel, viel mehr Punkte holt, als sie das eben auswärts tun. Weiterhin fällt auf, dass Elversberg sehr, sehr zweikampfstark ist. Das ist bei der Fortuna ehrlicherweise nicht so der Fall. Also da sollte man schon auch aufpassen, dass man sich da nicht so den Schneid abkaufen lässt. Und wenn man auf die Zahlen schaut, fällt schon auch auf, dass es sonst eigentlich wenig klare Schwächen gibt, sowohl in den Statistiken als auch, glaube ich, rein schematisch. Also es gibt nicht irgendwie die eine Art und Weise, wie Elversberg immer mal wieder Tore kassiert, anders als es jetzt zum Beispiel bei der Fortuna ist mit den Kontertoren, die man sich ja dann doch irgendwie das ein oder andere Mal in den letzten Wochen eingefangen hat. Ja, also das Stammsystem, das Elversberg eigentlich die ganze Saison spielt, ist ein 4-4-2 oder wenn man es noch genauer ausdrücken will, ein 4-2-2-2 mit so einer ganz besonderen Rolle für die Offensiven beziehungsweise die offensiven Mittelfeldspieler. Also das sind halt eben Spieler, die nicht so wirklich an der Außenlinie kleben dann, die zwischen den Sechsern und den Stürmern spielen, sondern also man könnte sie jetzt Flügelzehner nennen, das ist, glaube ich, taktisch richtig. Man könnte sie Halbraumzehner nennen. Also auf jeden Fall einfach Spieler, die vor allen Dingen die Halbräume besetzen. Das sind bei Elversberg eigentlich immer Pat Goff auf der rechten Seite und links Mohamed Dama. Auf die kann man auch immer gerne achten, weil die wirklich auch sehr, sehr spannend sind in dem, wie sie sich bewegen. Was allerdings sein kann, ist, dass man das System ein bisschen umstellen wird gegen die Fortuna. Das hat man auch heute gegen Hannover gemacht und da ist man zum ersten Mal in der Saison jetzt mit einem 4-2-3-1 aufgelaufen, was damit zu tun hat, dass die Elversberger gerade den ein oder anderen Ausfall beklagen müssen. Nämlich fallen zum einen mit Schein und Fellhauer die beiden Spieler auf der Doppelsechs aus und mit Lukas Schnellbacher noch der Mittelstürmer, der auch der Kapitän ist. Ja, wie man dann heute sieht, sind die Elversberger durchaus in der Lage, solche Verluste ganz gut zu verkraften. Ich würde allerdings trotzdem davon ausgehen, dass man wieder zu dem alten System zurückkehren wird gegen die Fortuna, einfach weil das, glaube ich, in so einem Auswärtsspiel doch noch mehr Stabilität und mehr Sicherheit gibt. Gegen den Ball kannst du, wie wir das nicht zuletzt aus Uwe Röslers Zeiten wissen, aus so einem System super schnell in einen ganz kompakten 4-4-2-Block zurückrotieren. Das ist eh eine Sache, die Horst Steffen super wichtig ist, dass du immer Kompaktheit hast. So im Zweifel ist die Idee von Elversberg gegen den Ball auch immer, diese Kompaktheit zu behalten und nicht unbedingt den Zugriff zu haben und auf Ballgewinne zu gehen, wenn dadurch halt eine Kompaktheit aufgegeben werden muss. Was dann eben auch dafür sorgt, dass man eher tiefer agiert, weil man generell auch eigentlich immer den Plan hat, dass man, wenn man dann halt irgendwie den Ball gewinnt und den Ball nach vorne treibt, dass man halt durchaus noch viel Platz und Lücken hinter der Abwehrkette hat. Also das ist kein richtiger Konteransatz, aber es geht auch nicht darum, einen Gegner, der halt tief am eigenen Strafraum steht, halt irgendwie auseinanderzuspielen. Das ist eigentlich nicht das, was die Elversberger machen wollen, sondern halt eher diese entscheidenden Szenen, den Gegner auszuspielen. Das will man eigentlich so zwischen Strafraum und Mittellinie machen. Dabei ist es halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr interessant, darauf zu achten, was diese beiden Halbraumzehner machen, Pat Goff und Damar. Die sind wirklich ständig in Bewegung, immer wieder mit Laufwegen hinter die Kette. Wenn das dann nicht angenommen wird, laufen sie sofort wieder zurück, machen dann wieder den nächsten Laufweg hinter die Kette. Und das harmoniert halt sehr, sehr gut mit Fisnik Aslani. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon gehört habt, also den kann man sich auf jeden Fall rausstreichen. Das ist wahrscheinlich der Spieler mit der höchsten Qualität, den die Elversberger haben. Das ist der so eine Art Halbstürmer, unterstützender Stürmer, auch wenn er jetzt heute in diesem neuen System gegen Hannover der einzige Mittelstürmer gewesen ist, aber eigentlich liegt ihm halt diese etwas freiere Rolle zwischen Abwehrkette und Mittelfeldkette des Gegners immer so ein bisschen hin und her zu spritzen, halt irgendwie noch viel, viel mehr. Ist dazu noch super abschlussstark, hat eine richtig gute Technik, hat eine gute Athletik. Also auf den kann man wirklich achten. Der wird mit großer, großer Sicherheit seinen Weg gehen, dann auch in der Bundesliga. Den muss man irgendwie in den Griff bekommen. Und das ist halt die Sache, die halt Abwehrreihen wirklich vor große Schwierigkeiten stellt, ist halt ständig diese verschiedenen Läufe zu verteidigen, die halt sowohl Aslani zurück Richtung Ball macht, dann oft irgendwie Bälle prallen lässt dann eben diese beiden Halbraumzehner aufzunehmen, die hinter die Ketten laufen und eben auch immer wieder versuchen, Spieler mit ihren Läufen halt aus der Abwehrkette rauszuziehen, sodass der andere Halbraumzehner oder Aslani dann diese Lücken, die gerissen werden, wenn halt ein Spieler mit dem anderen mitgeht, dass man die eben attackieren kann. Das ist so der Traumspielzug wahrscheinlich, den die Elversberger ausführen wollen. Was sie halt aber auch sehr, sehr viel machen, ist immer mal eine Seite überladen, dann die Verlagerung spielen auf den Außenverteidiger, auf den ballfernen Außenverteidiger, den auf der anderen Seite. Und genau in dem Moment, wenn halt diese Verlagerung gespielt wird, sprintet dann der eine ballferne Zehner quasi auf den hinter den Verteidiger, den Außenverteidiger der anderen Mannschaft, der gegnerischen Mannschaft, so dass er halt eben nicht den Lauf des Außenverteidigers aufnehmen kann. Und gerade weil man halt eben auch ganz gute Außenverteidiger hat, Offensive, speziell aber den auf der rechten Seite, können die dann eben ein 1:1 annehmen und sehr, sehr häufig auch gewinnen. Besonders eben der Rechtsverteidiger Elias Baum, den hat man von Frankfurt ausgeliehen. Auf den kann man auch sehr, sehr gerne achten. Super starke Technik, super starkes 1-gegen-1, bringt wirklich für einen Rechtsverteidiger sehr, sehr viel Offensive mit. Auch da muss sich die Fortuna, glaube ich, wirklich überlegen, wie man das verteidigen möchte, weil man da gerade auch mit so einem schwächenden Ioa im Augenblick, weiß ich nicht, ob man das halt irgendwie einfach so gelöst bekommt, ohne dann einen speziellen Plan zu haben. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, nicht nochmal weitere Spieler nennen, auf die man achten muss. Ich empfehle euch, wie gesagt, die ich jetzt bisher genannt habe, alles sehr, sehr junge Spieler, die man aus der Bundesliga ausgeliehen hat. Elias Baum, der Rechtsverteidiger aus Frankfurt, Damar und Aslani, die man von Hoffenheim ausgeliehen hat. Bei Elversberg muss man ehrlicherweise sagen, dass da, glaube ich, fast alles funktioniert hat, was die sich in diesem Sommer überlegt haben an Neuzugängen und ja, und gerade, dass die es jetzt eben auch heute gegen Hannover geschafft haben, diese ganzen Ausfälle zu kompensieren, finde ich wirklich extrem bemerkenswert. Und da wird man auf einen Gegner treffen in 2 Wochen, der nochmal eine ganz andere offensive Qualität mitbringen wird, als das jetzt Paderborn ehrlicherweise gemacht hat. Die haben, glaube ich, insgesamt andere Stärken. Aber gerade jetzt irgendwie in diesem offensiven Output ist Elversberg da im Augenblick eine andere und eine schwierigere Nummer für die Fortuna.
Oh, das ist ja super.
Ja. Ich muss nur, bevor wir überlegen, wie man drauf reagieren kann, loswerden. Ich bin ja immer der Mensch für die Namensdopplung im Kader. Während wir, glaube ich, Bau auf Bäuerle nicht gesehen haben, können wir vielleicht nächstes Mal im Stadion Sicker auf Sickinger sehen. Und hoffentlich sind wir nach dem Spiel nicht am sickigsten.
Ja, nach Luz Vorstellung schwant mir das aber schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja eine Eloge auf den SV Elversberg.
Oder auf die TSG Hoffenheim.
Oder auf die Ausbildung der TSG Hoffenheim. Ich weiß es nicht. Mir fehlen die Worte fast schon.
Also ich hoffe einfach, dass die Außenverteidiger sich als weiterer Teil des Stabilisierungsprozesses dann in der Länderspielpause stabilisieren, um diese Gefahrenquelle, die du eben beschrieben hast, auszuschalten. Und dann heißt es erstmal wahrscheinlich wieder
Stabilität. Genau. Ja, und das kann natürlich auch irgendwie gut sein, ne? Also wenn du halt gegen eine Mannschaft spielst, die halt weiß, was man mit einem Ball machen kann, folgterweise, dann könnte das natürlich gegen die Fortuna genau passend sein, weil das die glauben, dass sie etwas mit dem Ball machen können, was dann der Fortuna in die Karten spielt. Auch wenn man das vielleicht, wenn man allein den Namen Elversberg hört, nicht unbedingt.
Außerdem scheint da bei denen auch eine gewisse Kluft zwischen Heim und Auswärts zu sein, wie der Lou ja auch am Anfang erzählt hat. Das heißt, eher Auswärtsschwäche trifft auf Heimschwäche. Das kann man ja vielleicht auch noch als Hoffnungsschimmer sehen.
Hm.
Ja,
und ich glaube, aber wenn man sich wenig konkret, wenn man sich, ne? Ja. Jamil Siebert hat, könnte wieder zurückkommen, hat ein Eigentor gemacht, um sich schon mal in der Regionalliga darauf vorzubereiten, wie die zweite Liga sein würde. Quasi hat, er hat, glaube ich, das Spiel gegen Hannover so ein bisschen gespiegelt mit diesem Eigentor.
Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass auch in den Köpfen so ein bisschen jetzt der Reset-Button gedrückt wird in der Länderspielpause.
Das wäre nicht unwichtig, aber mir fehlt ein bisschen der Glaube. Ja, also die Frage, die sich mir, die wichtigste Frage, die sich mir stellt, ist, was machen wir mit Zimmermann?
Ja.
Das ist, glaube ich, schon mal noch ein Deut. Klon. Auch den Klon, der neben Johannesson einfach mal die Klonmaschine durchlaufen lassen. Und vielleicht kann man die Energie, die man dann unter der Woche nicht für das Rotlicht im Stadion braucht, da in die Maschine reinschießen. Ja. Weil das, glaube ich, wird einfach interessant zu sehen sein. Nicht nur, was glaubt Tune, wie er von der auf der Rechtsverteidiger oder auf der ganzen Flanke quasi agieren möchte, sondern auch, was traut er halt seinen Mittelfeldspielern zu. Das fehlt. Den Punkt haben wir ja gar nicht so richtig besprochen. Diese Sobotka-Hereinnahme ist für mich ja eigentlich auch ein Warnzeichen, dass da kein Vertrauen in den bestehenden tiefen Mittelfeldkader existiert. Weil dass man Sobotka halt bei so einem Spiel reinwirft, haben mich dann schon als Fingerzeig gegen Arc und alle anderen gedeutet. Und das ist natürlich auch mit der Zimbo-Verschiebung auch nochmal. Da wird es interessant zu sehen sein, was, um mich zu wiederholen, nach den diversen Trainingseinheiten, die nicht auf Mallorca verbracht werden, man da was macht, weil das ist schon ein offensichtliches Problem. Und da verschiebt man ja nur das eine Problem zum anderen, ohne das andere vielleicht auch zu lösen, ne?
Ja, naja. Also die Gedanken wird sich Tune wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen auch sehr, sehr viel machen, genauso wie wir uns diese Gedanken machen. Ich bin halt irgendwie auch relativ froh, glaube ich, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Aber ich glaube, gerade irgendwie im Hinblick auf so Dinge wie Eingespieltheit wäre es echt super, super wichtig, wenn halt einfach, ich meine, das kann natürlich auch alles dann durch eine Verletzung wieder auseinandergeworfen werden, aber wenn man halt irgendwie da bald mal Klarheit schaffen würde, ob halt Zimmermann jetzt Rechtsverteidiger ist oder zentraler Mittelfeldspieler. Und genauso bei Emma würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass man da relativ schnell entscheidet, ob er halt links oder rechts spielen soll. Und dann kann man irgendwie da vielleicht irgendwie dann anfangen, etwas stärker eben an diesem Zusammenspiel mit dem Offensiven halt irgendwie jeweils zu arbeiten und sich irgendwie dann vielleicht einfach auch mal gerade wie eben bei MIO halt irgendwie auch wieder aus diesem Formtief so ein bisschen rauszuspielen. Wenn man einfach ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Gewissheit hat.
Klarheit und Stabilität. Jo. Das ist der Fortuna-Weg.
Die werden wir hoffentlich durch die Länderspielpause tragen und noch weiter verfestigen. Und wir hören uns danach wieder.
Genau, so machen wir es doch. Ne?
Genau, und haltet die Augen offen nach unserer Finanzfolge, die wir in dieser Woche nochmal veröffentlicht werden. Also werdet ihr uns wahrscheinlich nochmal hören in den nächsten Tagen, wenn ihr wollt. Und die reguläre Folge erscheint dann in zwei Wochen vermutlich. Nach dem
FSL-Spiel. Und es gibt ja weitere 187, falls euch langweilig ist.
Ja. Aber diese Finanzfolge, die könnt ihr auch gerne zweimal hören. Ja. Und auch auf die Zwischentöne, die nicht ganz wenigen kritischen. Genau, dass ihr keinen verpasst. Ja, in dem Sinne, macht's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao.